August 2024 und Ilko Sascha Kowalczuk hat schon wieder ein Buch geschrieben. Ilko ist Historiker, stammt aus der DDR, ist da groß geworden, mit dem Regime aneinander geraten und setzt sich seitdem mit dem Regime auseinander. Und das, obwohl es das Regime schon seit 30 Jahren nicht mehr gibt. Hallo Ilko.
Grüß dich, Holger.
Dein neues Buch heißt Freiheitsschock. Was ist Freiheit?
Zum Beispiel das, was wir beide gerade hier machen. Munter drauf losreden über Themen, die uns interessieren, ohne Angst haben zu müssen, dass später jemand kommt und uns dafür sanktioniert. Freiheit ist für mich, hat für mich vor allen Dingen zwei Dimensionen. Der Staat, der die Bedingungen schafft, dass man in Freiheit leben kann. Und der Staat hat dabei die Begrenzung, nur dann einzuschreiten gegen Freiheitsrechte, wenn durch die Ausübung und durch mein Verhalten die Freiheit von anderen eingeschränkt wird. Das ist gewissermaßen seine Aufgabe, dort als Regulierungsinstanz aufzutreten, mehr nicht. Und ich glaube, das gibt es in der Realität nirgends im Ideal. Das ist ein Idealtypus, ist vollkommen klar. Ja. Aber ich glaube, in den liberalen Verfassungsstaaten, wie zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, sind wir da so weit wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Und die zweite Ebene, die es gibt, ist, was man davon absetzen muss, ist freiheitlich leben. Ich kann nicht in Freiheit leben, wenn der Staat das nicht garantiert, weil dann verfolgt der Staat meine Freiheitsambition. Ich kann aber in einem nicht freiheitlichen System dennoch freiheitlich leben, indem ich einfach so tue, als wenn es das gibt. Und das funktioniert nur, wenn ich im Kopf habe, der Staat kann mich jederzeit dafür sanktionieren. Verprügeln, festnehmen, erschießen, was auch immer. Aber wenn ich das ignoriere oder sage, ich weiß das, ich nehme mir trotzdem das Recht und die Freiheit heraus, freiheitlich zu leben, dann kann ich das sogar in einem unfreiheitlichen System. Hat halt große Risiken, aber es machen überall Menschen auf der Welt. Es machen Menschen im Iran, es machen Menschen in Russland, es machen Menschen in China, es machten viele Menschen in der DDR. Egal, wo man hinschaut, überall, wo keine Freiheit herrscht, gibt es immer Menschen, die sich so verhalten. Das, was mich eher irritiert, ist, dass freiheitliche System wie der Bundesrepublik Deutschland erstens viele Leute so tun, als gäbe es hier keine Freiheit und als lebten wir in einer Quasi-Diktatur. Was ich weniger lächerlich finde, ist, Freiheit kann man tatsächlich nur in der Freiheit selbst verraten. Mhm. Und das machen extrem viele Menschen und das beobachte ich, seitdem ich Teil dieses freiheitlichen Systems bin, seit 1990. Das irritiert mich, das macht mich wütend und das ist letztendlich auch der Impuls gewesen, um dieses neue, engagierte Buch zu schreiben, Freiheitsschock, weil ich jetzt sehe, dass politische Kräfte immer stärker werden, das sehe ja nicht nur ich, sondern das sehen viele Menschen, wie die AfD oder wie das Bündnis Sahra Wagenknecht, die genau gegen dieses Freiheitsverständnis vorgehen wollen, gegen diese Freiheit vorgehen wollen, dass immer mehr Menschen sich ihnen anschließen und sie unterstützen und das macht mir große Sorge und deshalb habe ich dieses provokante, sehr engagierte Buch Freiheitsschock geschrieben.
Genau darum bist du seit gefühlt 3 Wochen der Osterklärer der deutschen populären Medien geworden. Wolltest du das?
Also was ich wollte, ist, dass mein Buch sich gut verkauft,
ja,
weil ich das einfach geil finde, auch mal ein bisschen Geld für irgendwas zu kriegen. Und jetzt bin ich gespannt, was mir der Verlag in einem halben Jahr oder so sagen wird. Mhm. Ich war sehr überrascht, praktisch am Tag der Veröffentlichung, am 21. August, war die erste Auflage weg.
Moment, vor 3 Tagen?
Ja, vor zwei Tagen. Und abends war die zweite Auflage, die noch gar nicht da war, weg. Und das wird die dritte Auflage, wurde nächsten Morgen gedrückt.
Weißt du, wie groß die Auflagen sind?
Also die sind jedenfalls so groß, dass das erstaunlich ist. Das wirklich, wir reden hier über viele, viele tausende Exemplare.
Und das sind nur die gedruckten. Also ich hab's digital gekauft.
Genau, das sind nur die gedruckten. Und das hat auch den Verlag. Der Verlag liebäugelte schon so ein bisschen, dass das in der Zeit hier, in der wir uns befinden, große Ostdeutschland-Debatte im Vorfeld von 3 Landtagswahlen, Kowalczuk, ein einigermaßen ausgewiesener und eingeführter Autor, der auf dem Buchmarkt und auf dem intellektuellen politischen Markt irgendwie seit vielen Jahren irgendwie doch zu Hause ist, ohne nun irgendwie prominent oder berühmt zu sein, aber doch so, dass die Leute, die sich dafür interessieren, sagen, ja, den Namen habe ich irgendwie schon mal gehört, Kowatzuk oder so ähnlich. Ja, und also insofern glaubte der Verlag schon, dass da vielleicht was geht, aber das, was jetzt gerade passierte, diese geradezu Welle, die mich auch sozusagen voll mit voller Breitseite erwischt hat, dass ich gar nicht weiß, wie ich das alles bewältigen soll, das ist dann schon überraschend gewesen. Aber dazu haben natürlich auch ein paar sehr glückliche Umstände beigetragen. Also zum Beispiel, dass ich am Tag des Erscheinungstermins ein großes Interview im Heute-Journal hatte. Ja, dass ich meine, welcher Buchautor hat das Heute-Journal minutenlang, also ich glaube 8 Minuten über das Buch berichtete und ich 5 Minuten live, oder nicht live, aber jedenfalls mehr oder weniger live im Heute-Journal reden konnte, eine Riesenwelle ausgelöst. Dann war ich als einer der, ja, ich glaube, das 2. Mal in der Geschichte von Extra 3 als Experte bei Extra 3, was eben auch irgendwie eine ganz andere Sache war. Und alle Kulturmagazine, politische Magazine berichten das, alle Zeitungen. Das ist natürlich schon irgendwie eine schöne Sache. Da kann der Autor sich ein bisschen was drauf einbilden und tun, irgendwie sich denken, er ist irgendwie besonders schlau. Bin ich natürlich nicht. Aber das befeuert natürlich gerade die Diskussion und vergrößert auch extrem meine Haterbase. Das kann man sich gut vorstellen. Also
Ich bin gelegentlich noch mal auf Twitter, einfach nur um zu gucken, was da los ist. Und was ich da an Replies auf egal was du schreibst sehe, das ist ja mehr als die Hälfte ist ja geprägt von Gehässigkeit, von Dummheit oder von dummer Gehässigkeit.
Ja, genau. Und mittlerweile haben sich auch russische Trollfabriken auf mich eingeschossen.
Oh, auch interessant.
Ja, das ist ja immer relativ leicht zu erkennen, so. Und da gibt's schon sozusagen das, also ich bin ja kein Kind von Traurigkeit. Ich kann ja auch ordentlich austeilen und ich bin ja auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich kämpfe immer mit feinster Klinge, ja. Ich kann schon auch sozusagen, ja, weil ich da meine Meinung bin, auf einen groben Klotz gehört, auch sozusagen mal ein grober Schlag mit Worten, die Dinge auch zuspitzen eben, ja. Und ich versuche nie verletzend zu sein, schon gar nicht persönlich, aber ich erlebe natürlich mich selbst auch in den sozialen Medien, dass ich manchmal auch irgendwie dann aufpassen muss, nicht selber in diese Erregungsspiralen hineinzukommen. Wenn
man zu lange in den Abgrund blickt.
Ja, na, wenn man da auch einfach von hunderten Leuten angegriffen wird, ja, und dann wehrt man sich bei einem und dann ist es garantiert der Falsche. Ja. Das ist auch ganz, passiert mir auch, das tut mir dann auch immer wahnsinnig leid, aber ich versuche das jetzt eher, ich habe das vor 2, 3 Wochen habe ich mal auf allen Kanälen, auf denen ich bin, bei Insta und bei X und bei Facebook und bei Blue Sky habe ich gesagt, liebe Leute, ich gehe jetzt zu einer anderen Form über. Ich bin jetzt hier seit 3 Jahren erst. Eigentlich wollte ich nur mal schauen, wie es hier ist.
Ja.
Und jetzt wächst mir das alles langsam über den Kopf. Ich kann nicht mal mehr alles lesen, und ich werde nicht mehr auf alles reagieren. Also nehmt das nicht persönlich, das geht nicht. Das habe ich eben auch so ein bisschen zum Schutz für mich selbst eingebaut, ja, und habe auch vor ein paar Monaten angefangen, wirklich auch zu blocken. Aber jetzt in den letzten Tagen komme ich nicht mal mit dem Blocken nach. Ja, und dann lasse ich das auch laufen. Und da geht's schon ganz schön hart zu. Also ich meine, da sind auch Dinge, da lerne ich halt viel, ja. Ich stelle mich also hin öffentlich und sage, ja, es ist schwierig mit Demokratie und Freiheit. Viele Ostdeutsche haben es nicht so richtig verstanden, sind da nicht so richtig angekommen, wollen es auch nicht, gibt's auch im Westen. Und dann kommen so ganz sozusagen energische Leute, die mich dann beschimpfen und die mir erzählen, was ich für ein riesengroßer Honk bin. Und dass es da unmöglich sei, dass ich ihnen unterstelle, dass ich nicht wisse, dass sie nicht wissen, was Demokratie und Freiheit ist. Na, warte nur ab, Bürschchen. Du stehst schon auf den Listen und wenn es anders kommt, dann bist du dran.
Quod erat demonstrandum.
Genau, ja. Und dann denke ich immer, die merken das offenbar ja nicht, dass sie das genau bestätigen, was ich gerade sage. Also, aber eigentlich in der Aggressivität und in der Überspitzung, ja, die ich nicht mal meine.
Naja, aber diese Aggressivität, die ist ja durchaus vorhanden.
Absolut. Also
das liest man ja so. Und darum sage ich ja auch, das ist entweder Dummheit, Gehässigkeit oder dumme Gehässigkeit.
Ja, genau.
Weil das, was mir so auffällt, ist halt auch, dass gerade bei solchen Diskussionen, auch gerade, und darum geht's ja in deinem Buch auch, Demokratie, Demokratieverständnis, Freiheitsverständnis, insbesondere in Ostdeutschland, wie oft ich entsprechende Kommentare irgendwo lese, gerade in den Socials, bei denen ich denke, du hast es wirklich nicht verstanden. Und je weniger du es verstanden hast, desto arroganter und gehässiger wirst du in deiner Position. Was ist das für ein Phänomen, das wir da sehen?
Ich glaube, das ist relativ einfach zu erklären. In jeder Schulklasse,
ja,
hattest du Leute, mit denen hast du vielleicht Fußball gespielt oder Tennis oder bist Skilaufen gegangen, aber mit denen wärst du nie auf die Idee gekommen, über politische, historische oder literarische Dinge zu reden.
Ja.
So, und also das wäre Unsinn gewesen. Ja. Also weißt du, Social Media, wo ja da alle davon ausgehen, das ist eine ganz große Demokratisierungskraft, hat aber eben den Pferdefuß, dass eben jeder zu allem etwas sagen kann. Ja. Kann man erstmal sagen, es ist die große Demokratie, aber muss sich dann eben auch alles anhören und eben vor allen Dingen auch von Leuten, muss man sich als größter Dummkopf der Weltgeschichte, als unwissend, als sonst was beleidigen lassen, die kaum in der Lage sind, ihren eigenen Namen fehlerfrei zu schreiben. Ja, ich sag das einfach mal so in der gebotenen Arroganz, die auch dazugehört, dazu stehe ich auch. Abstrakt formuliert, muss man sagen, das ist so ein Bild, was ich gerne benutze. Entschuldigung, wenn das vielleicht schon mal jemand aus meinem Mund gehört hat, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht sehr, sehr groß. Früher war das so, in jedem Dorf gab es einen Dorftrottel.
Ja.
Hatte ich das hier auch bei dir schon
mal
erzählt?
Das ist mit Sicherheit. Also das ist ja, heute kennen die sich alle. Ja.
Genau, und heute haben die sich alle vernetzt und da sind die auf einmal eine große, große Kraft.
Ja.
Und wir müssen uns mit ihnen anders auseinandersetzen. Früher waren auch diese 20-25%, die du in jeder Gesellschaft hast, die immer dagegen sind, die nichts mit dem politischen System zu tun haben, die waren eben auch nicht, die waren zwar irgendwie sichtbar, aber eigentlich irgendwie nur so in extremistischen kleinen Parteien oder bei Wahlen oder wie auch immer, aber eigentlich, die waren nie so eine gesamtgesellschaftliche Bedrohungskraft.
Wirkmächtig.
Genau, und das hat sich durch diese ganze Vernetzung und dann extrem verändert. Und natürlich eben auch, was so ein Hauptthema von mir ist, was mir auch jetzt witzigerweise um die Ohren geschlagen wird, weil die Leute das gar nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Ich gehe mal davon aus, dass die Leute das eigentlich nicht verstehen wollen, dass ich sage, naja, was, in welcher Welt leben wir eigentlich? Und ich glaube, um das zu verstehen, was gerade auf der Welt los ist, muss man nach globalen Phänomenen suchen und nach regionalen. Mhm. Nur so kann man auch Ostdeutschland erklären. Und es gibt globale Phänomene, die gesamte Welt total verunsichern. Und dazu gehört, gibt viele Punkte, die man aufmacht, ob das nun Klima ist oder könnte man viele Dinge aufbauen, Wassermangel und so weiter und so fort. Alles Mögliche.
Interessanterweise alles Sachen, die mit der Natur zusammenhängen.
Mit der Natur, weil wir die Ressourcen sozusagen kaputt machen und so weiter und so fort. Aber könnte man auch andere Sachen aufzählen. Auf der anderen Seite kann man auch eine Erzählung aufmachen, die ganz viele Leute nicht hören wollen, nämlich was in den letzten 50 bis 70 Jahren alles besser geworden ist. Ja. Der Bildungsstand ist weltweit viel besser geworden, der Hunger ist extrem zurückgedrängt worden, die Geschlechterungerechtigkeit, obwohl sie es nach wie vor gibt, ist extrem zurückgedrängt worden. Man könnte ganz viele so eine Punkte auf, selbst was absurd ist in unserer heutigen Zeit, die Welt war noch nie so friedlich wie heute.
Ja.
Es sind noch nie so wenig Kriege geführt worden, interstaatliche Kriege. Es gab noch nie so wenig Opfer bei Kriegen wie jetzt.
Ja.
Also es ist alles total irre. Das werden viele gar nicht glauben wollen, aber es sind halt Fakten und es sind keine Meinungen.
Gibt es auch einen Autor, der schreibt, aber Rutger Bergmann heißt das, ein Niederländer.
Ich weiß. Ja. Und dann gibt es einen Amerikaner, Parker, der hat da ein großes Buch drüber geschrieben. Das hat damals Barack Obama auch empfohlen. Okay. So bin ich darauf gestoßen und das ist wirklich eindrücklich. Also weil da wird eben auch wirklich mit Statistiken gearbeitet.
Klar. Rosling, glaube ich, auch aus Schweden, der das Ganze auch noch mit Daten unterfüttert hat.
Genau, also gibt es eine ganze Reihe Autoren, das ist hochinteressant, kann man auch immer kritisch sehen, aber es gibt so eine starke Tendenz. Aber es gibt eine Sache, die welthistorisch neu ist und die wir, glaube ich, überhaupt noch nicht gepackt haben im Kopf. Gibt es keine Moral, keine Philosophie für. Und da muss ich einfach sagen, Angela Merkel hat da einfach vollkommen recht gehabt. Internet ist Neuland, nach wie vor. Alle tun so, als wenn sie wüssten, worum es geht, aber es ist totaler Quatsch, weil Internet steht ja gewissermaßen ja nur eine Chiffre für die digitale Revolution.
Ich habe vor 10 Jahren oder sowas schon gesagt, wir befinden uns mitten in einer Revolution, die wir noch nicht mal ansatzweise begreifen.
Exakt, so ist es. Und diese digitale Revolution, das habe ich auch neulich mal, oder sah ich oft in den Medien, und dann kommen viele Dumpfbacken und hauen mir das um die Ohren und erzählen mir, was ich für ein Vollhonk sei. Und diese digitale Revolution hat viele Dinge verändert. Und eine Sache hat sie verändert, und die ist ganz global, und die erklärt, ist ein Schlüssel für die Erklärung, warum Extremisten, Populisten so einen Aufstieg haben. Wir haben keine konkrete Zukunftsvisionen mehr, weil wir nicht mehr wissen, wie die Welt in einem Jahr aussieht. Keiner von uns weiß das. Niemand weiß, was künstliche Intelligenz mit uns machen wird, mit uns, mit jedem Einzelnen von uns, und wie die Welt in einem Jahr aussieht, geschweige denn in 10. Niemand hat auch nur ansatzweise die Fantasie, um das auszumalen. Und das verunsichert Leute, und das verunsichert die Menschen natürlich umso stärker, sie von dem, was wir die urbanen Eliten nennen, entfernt sind. Weil die als Erste wie immer betroffen sind. Die ganze Arbeitswelt verändert sich, ganz viel verändert sich, die Infrastrukturen verändert sich. Es verändert sich schon, wenn man heute nach London geht oder nach Stockholm, nur in Europa, brauchst du gar kein Bargeld mehr. Das verunsichert viele Menschen. Wie, was, ich muss nur noch ein Smartphone hinlegen? Ja, aber 20% oder 30% in unserem Land haben überhaupt kein Smartphone. Ich brauche eine Kreditkarte, dann frag mal, wie viele Leute keine Kreditkarte haben. Das gibt wirklich große Verunsicherung. Nur schon so eine Alltagssachen, also ganz viele. Und was macht man in so einer Situation, wenn man extrem verunsichert ist? Und in der Regel gar nicht weiß, warum. Das kommt ja noch hinzu. Was sucht man? Man sucht nach Sicherheit.
Ja.
Ja, ist ja ganz logisch. Ich brauche irgendwie Länder, an denen ich mich festhalte. Und weil ich die in der Gegenwart nicht mehr finde, ich habe auch keine Zukunftshoffnung, drehe ich mich um und sage, ja, guck doch mal, gestern war ich doch da und da. Gestern habe ich dort und dort gelebt. Wusste ich doch, wie das läuft. Da konnte ich mich doch festhalten. Mein Buch Freiheitsschock beginnt mit drei Geschichten. Ja. Erstens dem Auszug der Israeliten aus Ägypten und dem Marsch durch die Wüste und der Sehnsucht nach den Fleischtöpfen. Das ist das Freiheitsmuster. Zweitens, wer einmal aus dem Blechnapf frisst von Hans Fallada, ein Roman über einen, der aus dem Knast kommt und irgendwie draußen sich irgendwie wieder leben soll nach vielen Jahren und er froh ist, endlich wieder im Knast zu sein, als er irgendwie einfährt und da, das zitiere ich dann auch so, und jetzt war er endlich wieder da, wo er wusste, wie er sich zu bewegen hat, wo sein Schemel steht und so weiter. Und das dritte ist der berühmte Film mit Tim Robbins und Morgan Freeman, Die Verurteilten, wo es ja diese Nebenfigur gibt, der spielt ja im Knast und da gibt es diesen Langzeithäftling, der, glaube ich, da in der Bibliothek ist und der wird entlassen nach 30 Jahren oder 35 Jahren, dann kriegt er so einen Job in so einem schäbiges Zimmer, ist in so einem Supermarkt, da hat der Einpacker an der Kasse. Glaub, der
hängt sich dann auf.
Ne? Und der hängt sich dann auf, weil er in der Freiheit nicht klarkommt. Also damit will ich nur sagen, das sind ja sozusagen auch, also dieser Umgang mit Freiheit, der ist eben schon immer ein Problem gewesen und bei dieser Umschau, dieser Verklärung, darum geht's nämlich, ja. Das ist ja das Motiv auch bei dem Marsch durch die.
Ist ja immer, früher war alles besser, ist ja die Verklärung.
Und das kennen wir überall, dass man dann sagt, und da ist eben was dran, weil alle, wenn wir uns umdrehen, sagen, ja, da weiß ich ja, wie ich hier laufen muss. Da weiß ich so, ja, wofür ich ihn auf den Deckel bekommen habe. Da weiß ich, wofür ich belobigt wurde. Ich kannte die Regeln.
Ja.
Aber heute und morgen kenne ich die Regeln nicht mehr.
Du musst halt selber machen.
Und jetzt passiert, und wenn man sich mal Trump anschaut, was verspricht der denn? Der verspricht ja Aufbruch in die Zukunft durch Rückbesinnung auf die Vergangenheit. Ja. Ich mach's euch wieder so, wie es mal war. Das ist das Versprechen überall der Populisten mit unterschiedlichen Intensitäten in Europa auch. Und das ist letztendlich auch das, was wir in Ostdeutschland beobachten können.
Aber was ich nicht verstehe daran ist, es kann doch überhaupt nicht mehr so werden, wie es gestern war, weil gestern war gestern. Das muss doch jedem klar sein.
Sagst du, sag ich, ist aber offenbar nicht so.
Ja.
Und jetzt kommt nämlich der entscheidende Punkt dazu. Die Menschen nehmen natürlich die Vergangenheit nicht so wahr, wie sie war, sondern sie harmonisieren sie.
Mhm.
Und wenn man heute nach Ostdeutschland schaut, wenn man diese Ostdeutschtümelei betrachtet, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen glauben, dass das Schicksal, was sie zu erdulden haben, einzigartig auf der Welt sei. Wie viele Menschen mittlerweile eine DDR malen, die es nie gegeben hat, die sich aber nach dieser DDR oder nach diesen Verhältnissen, sage ich mal, sehnen. Und zwar fast niemand, ich würde mal sagen, niemand in Ostdeutschland will die DDR so zurückhaben, wie sie war. Niemand. Aber viele wollen gerne eine DDR zurückhaben, wie sie sie imaginieren.
Wie sieht die aus, diese imaginierte DDR?
Diese imaginierte DDR hat ein hohes Maß an sozialer Sicherheit. Alle haben einen Job, alle haben eine gesicherte Wohnung. Niemand muss sich über etwas Gedanken machen. Man muss sich auch nicht in seine eigenen Angelegenheiten wie in der Freiheit einmischen, sondern es läuft einfach. Weil ein übermächtiger Staat mehr oder weniger alles für einen regelt, von der Wiege bis zur Bahre. Man kann mal ein bisschen meckern. Dafür passiert dann auch und in der Honecker-DDR ja nicht wirklich was.
Mhm.
Aber im Prinzip gewissermaßen meine privaten Probleme, dafür gibt es Instanzen, die regeln. Und deswegen sprechen manche auch von einer Fürsorgediktatur. Und die würden das natürlich nicht Diktatur nennen, weil diese Menschen haben das ja auch nicht als Diktatur wahrgenommen. Und die erzählen auch ihren Kindern, die heute diesen Schmarren ebenfalls glauben, nicht von einer Diktatur, sondern von einem wohlbehüteten Leben. Und wenn man sich mal so in Foren umschaut oder auch in vielen Büchern und so weiter, dann geht's immer um die, das Wohlbehütete, das war sicher. Das war eine homogene Gesellschaft. Da gab's keine Ausländer. Da gab's keine Gewalt, da gab's auch keine Ahnung, warum es da Gefängnisse gab, aber es gab in dieser Erzählung auch keine Kriminalität. Mhm. Es gab ein großes Füreinander, alle seien ganz warm und fürsorglich und solidarisch miteinander umgegangen. Das ist ungefähr so das, was da die Brüder Grimm à la DDR erzählen. Und daran glauben viele Leute auch im Nachgang. Und man muss einfach sagen, warum kommt das so? Und tja, viele haben die DDR nicht als Diktatur erlebt, weil sie es so nicht wahrgenommen, weil sie sich in den festen, engen Grenzen des Systems bewegt haben. Wenn man sich nicht bewegt, so hieß das in meinem Milieu immer, wer sich nicht bewegt, spürt seine Ketten nicht.
Ja.
Ja, und im Prinzip ist genau das der Punkt. Und dahinter steht aber noch etwas anderes, weil diese Verklärung der DDR oder der Diktatur, die ist eigentlich nur ein Abfallprodukt. Das ist eine Hilfskrücke. Denn das Eigentliche, was wirklich weit verbreitet ist im Osten, viel weiter verbreitet, als sich irgendein Beobachter oder Analytiker traut, öffentlich zu sagen. Und als sich wahrscheinlich die meisten Menschen in Westler irgendwie vorstellen können, ist ein abgrundtiefer Hass auf alles, was mit dem Westen zusammenhängt.
Ach.
Und das ist gewissermaßen das eigentliche Problem. Und alles andere, also auch diese Anbeterei von Putin und gegen alles zu sein, was mit USA zusammenhängt und so weiter, hat eigentlich seine Ursache darin. Und dann nimmt man eben so Ersatzkanäle, um auch seine Missbildung, seinen Hass, seine Ablehnung deutlich werden zu lassen. Also und mit Putin, ja, im Osten ist mitnichten irgendjemand relevanterweise ein großer Russland Experte, es gab nichts, was mehr verhasst war im Osten als Russland.
Ja, das ist, was mich auch so irritiert dieser Tage, ja.
Es ist völlig absurd. Und das ist einfach so, Putin und sein Regime sind die größten Feinde des westlichen Systems. Und wenn ich das ablehne, dann verbrüdere ich mich mit dem größten Feind meines Feindes und mache den zu meinem Freund, dass nichts anderes passiert. Das ist etwas anderes als das, was auf der Ebene von AfD und Sarah Wagenknecht passiert, weil da ist natürlich mehr analytischer Verstand dahinter. Und bei Sarah Wagenknecht, die nun auch eine ausgebildete Leninistin ist, auch ein theoretischer Kopf, da gibt's auch eine politisch-theoretisch-strategische Affinität zu dem System, weil der Putin repräsentiert einen starken Staat, ein autoritäres System. Ich würde sogar von einer blutrünstigen Diktatur sprechen, aber man kann es auch einen Gang runterschalten, autoritäres Regime. Und das ist genau das, was die anstreben. Und das ist genau das, was viele Ostdeutsche laut demoskopischen Erhebungen in den letzten 20 Jahren ist das immer wieder bestätigt wollen, durchaus auch wollen, ein autoritäres System, wo durchgestellt wird mit einer klaren Führerhand, wo nicht ewig rumdiskutiert wird und wo sozusagen letztendlich geht es darum, das ist bitter, aber ich analysiere nur, letztendlich geht es darum, eine sogenannte Diktatur der Mehrheit zu etablieren.
Also ich nenne das Tyrannei der Mehrheit, oder?
Kann man auch nennen, so hat das Tocqueville und Locke haben das Tyrannei der Mehrheit genannt. Ich sage das Diktatur der Mehrheit und wer das nicht versteht, weil das vielleicht etwas ungewöhnlich ist, da geht es darum, dass eine gewählte Mehrheit ihre eigenen Interessen durchsetzt und Minoritätenrechte, minoritäre Interessen nicht mehr zum Tragen kommen. Also praktisch genau das Gegenteil von einer repräsentativen Demokratie, wo ja auch gewissermaßen Leute, die nicht an der Macht sind, trotzdem in Aushandlungsprozessen immer vorkommen. Das ist der Sinn dieser ganzen Übung. Und genau das wollen die weghaben. Und das ist auch das Grundnarrativ, was man jetzt im Wahlkampf zum Beispiel von AfD und BSW hört, was man in ihren Büchern nachlesen kann, in ihren Erklärungen. Es ist nichts, was man sich ausdenken kann. Es lässt sich alles anhand von Texten belegen.
Wissen die Wählerinnen und Wähler dieser Parteien, wissen die das? Also ist denen das klar? Oder sind die eher, ich sag mal, aus ihrem Hass auf den Westen heraus die nützlichen Idioten dieser Parteien?
Naja, ich neige jetzt nicht dazu zu behaupten, dass alle Wähler und Wählerinnen in unserem Land immer das
wissen, was sie tun, ja.
Genau alles politisch durchdrungen haben. Ja,
das ist, weil es uns passt.
Ja. Die meisten Leute haben auch gar keine Zeit dafür, die meisten haben kein Interesse. Wichtiger als Statistiken und Theorien sind ja Gefühle.
Ja.
Ja, das ist in der Politik eine ganz zentrale Sache, Gefühle. Und deswegen ist das manchmal auch so schwer zu kalkulieren, weil man die nicht steuern kann. Da kann man auch schlecht mit umgehen. Man weiß auch nicht, wo die so genau hinfallen. Mhm. Aber diese Gefühlslage, die spielt, diese Gefühlslage in so einer Dauerkrise zu sein, diese Gefühlslage überfordert zu sein von einer doppelten Transformation, erst der Systemtransformation, jetzt der digitalen Transformation. Ja. Und das Gefühl, die da oben, das ist, die wollen mir alles nur was Schlechtes, die wollen so, also das ist ja so ein Dauergefühl im Osten und das spielt denen natürlich extrem in die Hände, zumal eben im Osten, das kommt eben hinzu. Nach wie vor gibt es keine breite, lebendige Zivilgesellschaft. Das, was eine Demokratie, Freiheit, was eine liberale Staatsverfassung braucht, die Korrekturen von unten und zwar aus einer zivildemokratischen Perspektive heraus und nicht aus so einer aus einem dumpfen Hass und so einer dumpfen Ablehnung und einfach nur, ja, ich meine, man kann sich heute auf jeden ostdeutschen Marktplatz stellen und man braucht nur zu brüllen, die Grünen sind die größten Verbrecher der Weltgeschichte und man wird sofort unfassbar viele Klaköre haben, die einem Beifall klatschen, ohne dass jetzt jemand so genau sagen könnte, über Schlagworte hinaus, über Heizungsgesetz, Habeck und irgendwie so, was sie eigentlich konkret meinen. Ja? Und das ist ein Riesenproblem und da haben eben, da sind alle dran schuld, dass diese Situation entstanden ist, wie sie ist, weil die Medien irgendwie unentwegt die Extremisten immer wieder eingeladen haben. Sarah Wagenknecht, ich meine, sie hat weder ein Amt noch irgendwie eine nennenswerte demokratische Legitimation und sie sitzt in jeder Talkshow und sagt in jeder Talkshow, wie gemein ist das eigentlich, dass man in diesem Land nicht sagen darf, was man will, ja, so und kriegt Beifall dafür von allen, ja, und wenn dann mal jemand sitzt, der was anderes sagt, dann rollt über den eine unglaubliche Lawine des Hasses, so, also das ist alles, das ist auch sehr viel Irrationales dabei und wenn es irrational wird, dann muss man eben auch als Mensch, der das versucht einzuordnen, sagen, ja, das kann ich nicht. Ich bin ja kein Psychologe. Da bin ich auch überfordert. Ich verstehe das auch alles nicht. Ich verstehe auch viele dieser Irrationalität nicht. Im Osten, den Ostbürgern geht's in aller Regel ein bisschen schlechter als den Leuten in München oder Hamburg. Aber den Leuten in Hannover oder in Pirmasens geht's in der Regel auch ein bisschen schlechter als in Hamburg oder in München. Und fragst du die Leute im Osten, ja, wie geht's dir denn? Dann sagen die 80% und zwar kontinuierlich seit 20 Jahren, mir geht's gut. Und fragst du die gleichen Leute, und wie geht's Ostdeutschland? Oh, hör mir auf, abgehängt, alles ganz schrecklich, ganz schlecht. Und da hängen auch wieder viele Ursachen dran, eben dieses Versprechen. In 3 bis 5 Jahren haben wir das hier im Griff. Geht's euch so wie den Brüdern und Schwestern im Westen? Das passiert.
Blühenden Landschaften waren das von Helmut Kohl damals.
Und diese blühenden Landschaften, ich finde nicht mal dieses Versprechen so schlimm. So, weil er hat wirklich daran geglaubt. Die haben ja wirklich, weil sie einfach zu wenig Kenntnis von der Situation hatten. Problematisch sind 2 andere Dinge, die damit gekoppelt waren. Und die sind vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, bis zum heutigen Tage nicht. Erstens, dass Demokratie und Freiheit an ein Wohlstandsversprechen gekoppelt worden sind. Und das ist ein Riesenproblem, weil dieses Wohlstandsversprechen, auch wenn die Bundesrepublik Deutschland das durch die 15, 16 Jahre nicht anders kennt, überhaupt nicht gibt. Es ist ein Glücksfall, wenn Demokratie und Freiheit auch zu Wohlstand für alle führen. Aber es ist kein Konnex, der automatisch hergestellt ist. Das verstehen viele nicht. Und das Zweite.
Der Wohlstand ist lange ausgeblieben im Osten.
Der ist lange ausgeblieben, wobei man sagen muss, da vergleiche ich ja Ostdeutschland lieber mit Polen oder Tschechien. Und nirgendwo war der Transformationsschock so hart wie in Ostdeutschland. Weil wirklich durch die Einführung der D-Mark, was die Ostdeutschen wollten, ja, das hat ihnen keiner aufgezwungen, sondern sie haben es gewollt. Ich gehörte zu denjenigen, die das nicht wollten. Ich habe gesagt, seid ihr verrückt? Wisst ihr eigentlich, was passiert? Ich meine, ich war ein junger Typ, aber ich habe das gesehen, weil das konnte jeder sehen, der mal hier hinschaut, dass von einem Tag zum anderen, von einer Sekunde zur anderen alles entwertet wird, alles anders ist. Und die Ostdeutschen haben aber gesagt, nee, wir wollen das und die waren sich die meisten nicht über die Konsequenzen dessen bewusst. Und es gab einen riesen sozialen Transformationsschock im Osten, gar keine Frage, mit vielen, vielen Ungerechtigkeiten, aber... Und zwar unvergleichlich härter als überall im Ostblock, im postkommunistischen Raum. Aber nirgendwo sonst ist die Gesellschaft sozial so weich gefallen wie in Ostdeutschland. Mhm. Nirgendwo sonst. Das war in dem Ostblock viel härter. Das war natürlich für viele einzelne Leute trotzdem sehr hart, zumal bestimmte Dinge in ihrer bisherigen Biografie gar nicht vorgesehen worden. Zum Beispiel Angst, um Arbeitsplatz zu haben oder ja, arbeitslos zu werden. Das hat natürlich die Mentalität und die Kultur extrem verändert. Das kann man Und muss man auch alles diskutieren? Das habe ich auch ja alles schon in meinem Buch Die Übernahme 2019 analysiert. Das hat Steffen Mau analysiert. Da brauchte man keinen Oschmann, der das alles Namen abschrieb und alles sozusagen dann mit so einem, in so einem Hater-Ton gewissermaßen auf die Spitze trieb. Aber damit hat er einen Ton getroffen, der im Osten verfing, der im Osten wie von vielen wie so ein Halsbringer gehandelt wird, obwohl er auch keine Idee hat, wie man da rauskommt, sondern nur konstatiert, was sowieso alle schon konstatierten und das in einen Ton, einen unversöhnlichen Ton packte, der auch jede Diskussion eigentlich unmöglich machte. Und das andere, was ich sagen wollte, habe ich jetzt vergessen.
Ich auch. Es ist natürlich immer, wenn man so sitzt wie hier so, ne, wir haben es warm, wir haben Bücher an der Wand, und dann ist natürlich recht einfach zu sagen, naja, am besten vergleichst du das mal mit Polen oder mit Tschechien. Das Problem ist ja, man vergleicht ja eigentlich sich selbst mit dem, was möglich wäre, weil wir sind ja jetzt nun die Bundesrepublik Deutschland, dann können wir uns ja nicht mehr mit Polen vergleichen.
Nee, ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, man sollte sich vergleichen mit dem, was man hatte und was man dann ein paar Jahre später hat. Und da muss ich mich nicht mit Polen vergleichen, aber wenn ich in der DDR lebte.
Dann nur mal nach Leipzig gucken, wie sich, ja.
Ich meine, man muss sich einfach nur anschauen, wie die Städte sich verändert haben. Man muss sich anschauen, wie die Lebensqualität jeder einzelnen Leute sich verändert hat. Ich fand das mal ganz klasse. So vor 20 Jahren erzählte mir meine Mama, die unpolitisch ist, die war Unterstufenlehrerin, aber arbeitet schon viele, viele Jahre nicht mehr, weil sie invalidisiert wurde. Und die hatte so einen Kreis so mit KollegInnen. Und die haben sich so regelmäßig getroffen, alle paar Wochen zum Kaffeekränzchen. Und das war dann vielleicht so um das Jahr 2000 herum oder so. Und die jammerten alle, wie scheiße das jetzt sei und der Westen und überhaupt und so. Und dann sagte meine Mutter einfach nur so, völlig aus dem Leben gegriffen, ja, aber guckt euch doch mal um, wie ihr jetzt lebt. Und die guckten, wie leben wir denn? Guck mal, ob in deiner Küche noch irgendein Gerät aus der DDR ist. Also alles kann doch irgendwie nicht so scheiße sein. Und da waren die sprachlos. Weil sie wissermaßen in ihrem Milieu das ja nicht erwartet hatten, dass da jetzt auf einmal mal so eine ganz andere Perspektive kommt. Und das hat mich tief beeindruckt, weil das ist nämlich genau der richtige Punkt. Ich vergleiche mich auch heute in meinem Leben nicht mit den Typen, die am Tegernsee leben oder am Bodensee oder in der Schweiz in irgendwelchen Supervillen. Kann ich ja nur verrückt werden.
Ja.
Also gucke ich, wo komme ich denn eigentlich her?
Ja.
Was hat mir mein Leben eigentlich zum Beispiel 1989 versprochen? Und was ist denn daraus geworden? Ja, und weil du hier die Bücher ansprichst, weil wir hier in der Bibliothek sitzen, ja.
Du wohnst in einer Bibliothek.
Ich hätte natürlich auch im Osten viele Bücher haben können und da hatte ich auch viele Bücher. Aber ich sag mal so, das sieht jetzt hier ein bisschen anders aus. Das ist ein bisschen pluraler geworden.
Ja.
Ja. Und ich meine, wenn man sich das so, also einfach auch mal die Gewinne deutlich macht, die jeder Einzelne hat, ob es wahrhaben wollen oder nicht, dann sieht die Welt eben ein bisschen anders aus. Und dieses Vergleichen, ja, dass ich irgendwie so leben will wie der Typ in Plön oder so. Ich will ja auch nicht dessen Schuhe anziehen, sondern, und deswegen sage ich die Ausgangsbedingungen, deswegen ist das eine sicherlich Polen oder so, aber wir haben ja die eigenen Ausgangsbedingungen im Osten gehabt und die sind doch wohl unvergleichlich anders als das auf dem Niveau, auf dem wir uns schon 10 Jahre später bewegt haben und ich schweige dann heute. Also ich halte nichts von dieser These, dieser materiellen Unzufriedenheiten, dieser sozialen Zurücksetzung, weil ich das alles erkenne, dass es das auch gibt. Ich glaube aber nicht daran, dass das ein Grund ist für diesen unfassbaren Hass, den ich beobachte, für diese unfassbare Ablehnung. Es gibt für mich keine Gründe, Faschisten und Kommunisten zu wählen.
Ja.
Extremisten. Also muss ich überlegen, was steht denn dahinter?
Ja, was steht denn da dahinter?
Naja, ich meine, wenn man sich diese führenden Nazis in unserem Land anschaut, die fahren alle in fetten SUVs durch die Gegend, tragen alle Markenklamotten, also denen geht's auch erstmal gut, da greift das alles auch nicht. Also muss ich sozusagen auf andere Ebenen ausweichen oder mich dafür interessieren. Und bei den Nazis ist ja ganz klar, das ist ein manifester, gewaltvoller Rassismus, die träumen von einer homogenisierten Gesellschaft, in der
jetzt nicht, ein Drittel von Ostdeutschland ist doch nicht manifest rassistisch, oder doch?
Ich fürchte eher 2/3. So wie ein Drittel im Westen auch rassistisch ist. Nun muss man da sicherlich unterscheiden zwischen denjenigen, die auch bereit sind, dafür andere Leute zu töten. Das ist nur eine absolute Minderheit. Mhm. Aber ich würde keinem raten, der zart beseitet ist, in einen x-beliebigen ostdeutschen Dorfkrug zu gehen und mal über Migration, Ausländer, Rassismus zu reden. da ist die friedliche Welt aber sofort zu Ende. Viele würden nie sagen, dass sie gewaltvoll sind, das stimmt auch. Rassismus ist von Hause aus eine gewaltvolle Ideologie. Der ist das impliziert. Und sozusagen von dem Spruch, Scheiß sowieso, irgendein rassistisches Wort, zu der Tat ist es eben nur ein Hauch. Und wir haben das vor 30 Jahren schon in Lichtenhagen erzählt. Und der große Unterschied zwischen Ost und West meines Erachtens besteht darin, der Rassismus, der gewaltvolle, machtvolle, der blutige Rassismus im Westen, der kommt von den Rändern. Und aus der Mitte der Gesellschaft, wenn auch immer weniger, stellt sich dem, also aus der Zivilgesellschaft, auch immer etwas entgegen. Das ist im Osten nicht so. Da kommt dieser Rassismus, dieser gewaltvolle Rassismus aus der Mitte der Gesellschaft. Und zwar nicht nur von AfD und BSW. Haben ja jüngste Umfragen gerade wieder gezeigt, wie stark, ich glaube 70% der BSW, potenziellen BSW-Wähler teilen die rassistischen Auffassungen der AfD. Und das geht weit über dieses Milieu im Osten hinaus und das wollen viele einfach nicht wahrhaben. Alleine, dass ich das jetzt hier sage, sozusagen wird, so wie sich das wieder rumspricht, wieder eine neue Haterwelle über mich rüberrollen lassen. Aber gut, das sind aber Befunde, die lassen sich schlecht wegdiskutieren. Und das Problem ist halt, im Osten gibt es halt nicht diese starke Zivilgesellschaft, die eben auch dagegen steht. Und das ist eben der große Unterschied zum Osten. Deswegen ist es eben auch ein Unterschied, ob in Hessen oder so 13% oder wie auch immer AfD wählen oder in Bayern oder in Schleswig-Holstein, wo es ja weniger sind, oder ob eben 30% im Osten das wählen, weil dieser Macht im Osten nichts wirklich entgegensteht, weil auch die meisten anderen, denen eher hinterherhächeln, nicht bereit sind, da sozusagen auch bestimmte Grenzen zu ziehen, sondern über jedes Stöckchen springen, was dahin gehalten wird. Und deswegen ist die Situation im Osten zurzeit noch viel gefährlicher. Ich bin allerdings fest davon überzeugt, wenn das so weitergeht, dann wird das im Westen über kurz oder lang ganz genauso aussehen.
Das heißt, die Situation, die wir im Osten sehen, ist nicht Ergebnis dieses Freiheitsschocks, den du beschreibst.
Naja, der hat schon was damit zu tun.
Aber wenn es im Westen auch irgendwann so aussieht?
Naja, das ist ein Phänomen, worüber wir bisher zu wenig diskutiert haben. Wenn man sich zum Beispiel die Wahlergebnisse in den letzten 20, 25 Jahren anschaut, wird man feststellen, dass der Westen tendenziell den Wahlergebnissen des Ostens mit ein, zwei Legislaturperioden Abstand hinterherhäschelte. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, welchen Wert Gleichheit und Freiheit Anfang der 1990er Jahre im Osten und Westen hatten, gab es eine Riesendiskrepanz. Im Osten ganz groß Gleichheit.
Ja.
Und Freiheit ganz unten und im Westen umgekehrt.
Ja.
Und mittlerweile hat sich das angeglichen. Also deswegen spreche ich ja auch immer davon, dass der Osten für mich so eine Art Laboratorium der Moderne ist. Hier kann man wie unterm Brennglas beobachten, was passiert, wenn nicht gegengesteuert wird. Deswegen ist überhaupt der Osten dieses kleine, lächerliche Land. Ich meine, hier leben im Ostdeutschland zwei Drittel so viele Menschen wie in Nordrhein-Westfalen. Das muss man sich einfach mal deutlich machen. Das ist doch irgendwie alles. Aber deshalb ist das eigentlich analytisch so interessant, weil hier Dinge passieren, die über kurz oder lang auch immer wieder dann im Westen sich realisiert haben. Ja, und deswegen bin ich auch so engagiert, weil ich die große Gefahr sehe für Demokratie und Freiheit und zwar eben nicht nur in Ostdeutschland. Könnte ich ja auch sagen, sorry, ich wohne in Berlin, sowieso in irgendeiner Blase, so in Berlin, ja nicht nur irgendwo in Berlin, sondern so ja noch in der Superblase in Berlin, leckt mich doch alle. Oder ich könnte sagen, dann gehe ich irgendwo anders hin, zumal ich ja auch einen Zweitwohnsitz in Bayern habe. Aber meine Befürchtung ist ja, wenn ich in die USA schaue, wenn ich nach Frankreich schaue, wenn ich nach Spanien schaue, wenn ich nach Argentinien schaue, wenn ich nach England schaue, egal wo ich hinschaue, die einzigen Ausnahmen in Europa sind vielleicht zurzeit Polen so ein bisschen, Portugal, die dänischen Sozialdemokraten sind ein bisschen anderen Weg gegangen, da muss man schon ein bisschen aufpassen, aber auch da ist es ein bisschen anders. Aber eigentlich hat man überall in Italien sowieso, überall in Europa so eine ähnliche Entwicklung, die auch global gesehen ähnliche Ursachen haben, aber dann alle noch regionalspezifisch andere kommen hinzu. Und das macht mir schon Angst. Das macht mir, also Angst nicht in dem Sinne, dass ich ein ängstlicher Mensch bin, aber ich befürchte, dass, wenn wir nicht aufpassen, wir irgendwann sagen müssen, okay, Demokratie war eine schöne Sache und jetzt ist das aber irgendwie eine Sache der Vergangenheit.
Wo ist denn eigentlich im Osten diese Zivilgesellschaft? Hat's die nie gegeben? Ist die weggezogen? Ist die verstummt?
Also dort, wo Diktaturen herrschen und autokratische Systeme, gibt es keine Zivilgesellschaft. Die gab es bei den Nazis nicht, logischerweise.
Oder herrscht seit 30 Jahren keine Diktatur mehr.
Und die gab es in der DDR nicht. Da wurde die Gesellschaft verstaatlicht. Jedenfalls haben die Kommunisten das versucht. Das ist übrigens das, was man heute auch in Russland sieht. Da gibt es keine lebendige Gesellschaft, sondern der Staat hockt auf allem drauf.
Mhm.
Was viele nicht wissen, in der DDR waren praktisch 95% aller Menschen mit Ausnahmen von einigen wenigen Privatbetrieben und den Angestellten der Kirche Staatsangestellte. Das macht etwas mit Kultur, mit der Mentalität. Das macht etwas mit meinen Erwartungshaltungen an den Staat.
Ja.
Und als 1990 die Wiedervereinigung kam, da gab es keine lebendige Zivilgesellschaft. Ganz im Gegenteil, witzigerweise haben viele Millionen Menschen haben auf einmal gesagt, nee, ich bin hier so verarscht worden, ich zieh mich zurück. Sie haben ihr Mitmachen in Massenorganisationen, in Parteien. Es gab ja einen Organisationsgrad in der DDR, der seinesgleichen suchte. Ja. Aber das hatte nichts mit Politik zu tun. Das war eine ideologische Sache. Das war eine Sache von Anpassung, von Mitmachen, von Überleben wollen. Das war eine Sache, die man sogar erklären und nachvollziehen kann. Das verurteile ich überhaupt nicht. Mhm. Gar keine Frage. Aber man muss es verstehen, was das eigentlich mit der Mentalität, mit der politischen Kultur macht. Es gab keine Politik. Politik ist etwas, was öffentlich ausgehandelt wird. Wo in öffentlichen Arenen Kompromisse gesucht werden.
Mhm.
Das gab es alles nicht. Und dann meinten die Leute auf einmal nein. Und das Einzige, was überlebte, waren zwei Felder. Einmal die gesamten kommunistischen Vorfeldorganisationen, wie zum Beispiel Volkssolidarität und so eine Sache. Und die waren alle angedockt an der SED-PDS.
Mhm.
Und die hatten das jahrelang, fast jahrzehntelang praktisch die Region unter ihrer Kontrolle.
Was ist Volkssolidarität?
Volkssolidarität ist praktisch so ein Zusammenschluss gewesen, den gab es aus in der DDR, eine an sich erstmal sehr nützliche, tolle Sache, wo in denen älteren Leuten hier geholfen wurde. Denen wurde Essen nach Hause gebracht.
Okay.
Es gab Treffpunkte, wo sie getroffen waren. War auch ein Mittel gegen Einsamkeit. Ja. Wir wissen ja, Einsamkeit ist ein absoluter Killer. Und die sind dann gewissermaßen mit der SED zur PDS gewandert und haben dann, weil der Staat sonst nirgendwo existiert und auch sonst nichts, haben die weiter diese Aufgaben übernommen. Die Kirchen waren das und auf einmal diese postkommunistischen Organisationen, aber mit diesem alten Verständnis. Und die sind aber immer mehr...
Das ist diese Erzählung von, die waren so erfolgreich, weil sie sich gekümmert haben in den 90ern.
Exakt, genau das.
Okay.
Und das funktionierte eben nicht, eigentlich nicht über die Parteien, sondern über solche Organisationen. Und die dünnten dann aber allmählich aus, logischerweise. Und das andere Feld, was da sozusagen, was weiterlebte, was aber zwar für den Zusammenhalt einer Gesellschaft extrem wichtig ist, aber die politische Dimension ist da schwächer. Sportvereine und Freiwillige Feuerwehr. Das funktioniert auch weiter, da haben die sich auch weiter organisiert.
Mhm.
Und seit einigen Jahren beobachten wir überall in Ostdeutschland, wie diese Strukturen systematisch von der AfD unterwandert werden. Und wir haben in Ostdeutschland auch deshalb eine schwache Zivilgesellschaft, weil die Kirche nach dem Entkirchlichung und Entchristianisierungsprozess, ein weltweiter, globaler Prozess, den es auch im Westen gab, aber der in der DDR staatlich induziert war, mit einer total brachialen Gewalt durchgeführt wurde, hatten die Kirchen nicht diese Rolle, die sie im Westen spielen, da sind sie einer der zentralen Anker der Zivilgesellschaft. Da kann man zu den Katholiken und zu den Protestanten und sonst was sagen, was man will, was die alles gemacht haben. Und die haben das alles gemacht und das ist alles schändlich und unentschuldbar. Aber sie waren halt auch immer Pfeiler dieser Zivilgesellschaft. Und das Zweite, was fehlt, ist Kapital. Denn zu einer Zivilgesellschaft gehört auch Kapital, überflüssiges Kapital.
Ja.
Zum Beispiel, um Stiftungen zu gründen.
Ja.
Und wenn ich kein überflüssiges Kapital habe, dann kann ich keine Stiftung gründen. 2% der vielen 100 Milliarden, die jedes Jahr vererbt werden, bleiben im Osten. Also lächerlich. Und das zeigt eben auch so eine Ungleichgewichte, die sich eben auch fortschreiben, was Dinge, die alle nicht von heute auf morgen verändert werden können. Es gibt ganz viele Bemühungen auf kommunaler, Landesebene, Bundesebene, diesen Zuständen dagegen etwas zu unternehmen. Aber es ist eben alles sehr...
Ist das nicht auch wieder... Der scheiß Westen, der hier versucht, uns seine Strukturen überzuhelfen, die wir ja gar nicht wollen, weil scheiß Westen?
Selbstverständlich.
Das heißt, es kann gar nicht funktionieren. Ist der Osten verloren?
Es gibt natürlich viele Initiativen, also es gibt ja auch viele erfolgreiche Unternehmer aus dem Osten, ja. Ganz erfolgreich. Und da gibt es durchaus Leute, die sich ein Beispiel an den großen Vorbildern im Westen nehmen, die eben ihre Gewinne eben nicht einfach nur irgendwie in irgendwelche Yachten investieren, sondern eben auch in die Zivilgesellschaft, in Stiftungen, das gibt's ja alles. Aber das wird noch viele, viele Jahre dauern und wir müssen einfach davon ausgehen, der Osten wird immer anders bleiben. Der wird kulturell anders bleiben, der wird wirtschaftlich anders bleiben, der wird unter Umständen auch politisch anders bleiben. Aber das berechtigt uns eigentlich nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern das müsste uns eigentlich dazu animieren, irgendwie eben dagegen zu steuern, mitzumachen, nicht nachzulassen. Weil natürlich, ich neige auch sehr oft dazu, zu sagen, okay, das ist alles so zwecklos. Ja, ich habe das ja vorhin auch.
Ja, ist ja auch mein Gefühl. Darum habe ich eben gefragt, ist der Osten verloren? Ich habe das Gefühl, als wäre der Osten politisch verloren.
Aber wir dürfen im Prinzip das nicht wirklich zum Dauergefühl werden lassen. Man muss auch dagegen ankämpfen, auch in sich selbst. Und das ist jedenfalls, es ist nichts, was von heute auf morgen sich ändern ließe. Und das, was ich befürchte, ist, es wird noch schlimmer werden. Die politische Situation wird schlimmer werden, die Lage, die Stimmung wird vor allen Dingen schlimmer werden. Das ist das.
Das ist ja auch das Problem ist ja, das, was mir auch immer wieder auffällt, wenn ich dann mal im Osten unterwegs bin. Das Problem ist nicht, wer da regiert, wie die Parlamente zusammengesetzt sind, sondern das Problem, was ich sehe, ist die kulturelle Hegemonie. Dass du im Grunde, du kannst dir ein Hakenkreuz auf die Stirn tätowieren und kriegst beim Bäcker einen Kuchen verkauft, als wärst du ein völlig normaler Mensch. Das ist, und da weiß ich nicht, wie man dagegen ankommt. Die Parlamente, die Institutionen, das kriegen wir geregelt, aber wie kriegen wir diese Alltagskultur?
Wir hatten das ja schon mal in den 90er Jahren so massiv.
Ja, die Baseballschlägerjahre.
Genau, und da war ja, also gerade in den ländlichen Regionen, war der Faschismus gewissermaßen die absolute Jugendkultur, die haben alles im Griff gehabt. Und dann haben die ja ihre Baseballschläger abgelegt und haben sich Anzüge angezogen und das feine kleine Schwarze. Und wir haben irgendwie geglaubt, das ist überwunden. Ja. Weil die wohnen unsichtbar. Die haben das Geschick da gemacht. Und heute sehen wir, es gab so viele Analysen, so viele Untersuchungen und immer wieder wurde gewarnt, das ist nicht weg, das ist nur anders. Und jetzt sind die halt auf dem Weg zur absoluten Majorität in vielen Regionen. Das muss man einfach so sagen. Ich weiß das. Ich bin da auch ein bisschen ratlos, weil sich das ja auch vererbt. Ich habe auch so in den 90er Jahren so gedacht, naja, lass die erstmal Kinder kriegen und dann werden die ein bisschen ruhiger und so. Insgeheim. Ganz im Gegenteil, jetzt erziehen die ihre Kinder so. Es gibt ja mittlerweile so eine Nazi-Dörfer und alles sowas, ja. Und es ist schon ziemlich schrecklich. Auf der anderen Seite, wenn man in ostdeutsche Städte kommt, die einen guten Klang haben, nach Leipzig kommt, nach Dresden kommt, nach Jena kommt, dann staunt man. Halle, haben die auch eine unglaublich lebendige Kultur. Die unterscheiden sich von Essen, aber die unterscheiden sich jetzt vielleicht nicht so sehr so vom kulturellen Ambiente von anderen westdeutschen Städten. Das ist schon sehr beeindruckend, aber dann lernt man eben auch vor Ort immer sehr, sehr schnell wieder. Tja, das sind auch hier alles nur Oasen, die in der Regel auch in den Städten nur auf kleine urbane Zentren konzentriert sind. Also ja, ich bin da wirklich auch ratlos, aber mein Buch, was ich jetzt geschrieben habe, Freiheitsschock, ist eben auch der Versuch, engagiert, erstens zu analysieren, was ist da eigentlich passiert, auch in so das darzustellen, dass das jeder, der will, das versteht. Aber es richtet sich, ich sag das so ganz offen, es richtet sich nicht an die AfD-Faschisten. Es richtet sich nicht an die BSW-Kommunisten. Mit denen kann ich nicht reden, mit denen will ich nicht reden, die wollen mit mir nicht reden. Das ist Quatsch. Es richtet sich vor allen Dingen an diejenigen, die etwas irritiert sind, die gerade viele Dinge vielleicht nicht einordnen können, die nicht verloren sind. Es richtet sich an die, die schwanken. Es richtet sich an die, die vielleicht sagen, leckt mich doch alle. Dass ich sage, man, liebe Leute, es steht wirklich verdammt viel auf dem Spiel. Schaut noch mal genau hin. Und ich finde, wir brauchen so viele solcher Stimmen. Und gewissermaßen auch das demokratische große Lager, das immer noch eine Mehrheit ist in ganz Deutschland, das zu ertüchtigen, ihnen auch Argumente in die Hand zu geben. Ich erlebe das immer wieder überall. Extremisten haben immer ein Problem mit Fakten, weil sie glauben, dass Meinungen sind Fakten. Und wenn man ihnen mit Fakten kommt, dann wird man zwar auch beleidigt und so weiter und so fort. Und sie kommen mit irgendwelchen erfundenen Zeug. Aber man, wir können uns dagegen rüsten, ja. Und das ist gewissermaßen so mein Beitrag. Mehr, ich bin eben kein Geschäftsführer von irgendeiner Stiftung oder sonst was, sondern mir steht nur das Wort zur Verfügung und das engagierte Wort. Und das ist eben mein kleiner Beitrag dazu, dass ich sage, wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen sozusagen auch gerade den Leuten vor Ort den Rücken stärken, ja. Also, ich weiß, es gibt überall so viele engagierte Ehrenamtler. Das sind diejenigen, die auch die Demokratie am Laufen halten, die überhaupt diese Demokratie so lebendig, so vielfältig machen. Und die kommen oft in unseren Erzählungen überhaupt nicht vor. Die kommen in den Medien nicht vor, ja, weil sie eben nicht, weil es unspektakulär ist, weil es nicht sensationell genug ist. Und ich finde sozusagen, wir haben dann eben wenigstens, sollten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten irgendwie ihnen den Rücken stärken und sagen, ja, wir sehen euch, wir vergessen euch nicht. Wir wissen, dass ihr die eigentlichen Stützen unseres Systems seid. Nicht wir, die wir hier groß tönen in Podcasts oder in irgendwelchen großen Sendungen und die irgendwie noch drei Leute kennen, sondern ihr seid diejenigen, auf die wir uns verlassen. Ihr seid diejenigen, die die Demokratie am Laufen halten. Wenn ihr aufgebt, dann sind wir auch verloren. Da können wir so viel Zeug erzählen, wie wir wollen.
Gab es, wann in der jüngeren Geschichte, einen Punkt, wo der Freiheitsschock hätte abgemildert werden können, so dass das vielleicht alles gar nicht hätte passieren müssen? Also, Oder ist es einfach gar nicht anders möglich, wenn du aus so einem Gefängnis wie der Diktatur in der DDR, der Diktatur davor das Kaiserreich, es ist ja im Grunde eine Geschichte der Unfreiheit, die wir über ich sag mal, die deutschen Länder erzählen.
Ja, die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Unfreiheit.
Die Geschichte der Menschheit, ja.
Jetzt versuche ich mal zu erklären, was ich mit Freiheitsschock eigentlich meine.
Ja. Ich dachte, dass man sich dann aufhängt, wenn man damit nicht klarkommt.
Das ist eine sehr üble sozusagen Konsequenz, die ich natürlich nicht will. Naja, der Punkt ist, also was passierte eigentlich 1990? Es gab ein großes Versprechen, Demokratie und Wohlstand hängen zusammen. Ihr werdet sozusagen innerhalb kürzester Zeit genauso leben wie wir. Und das verursachte bei vielen Menschen im Osten, die zwar sehr genau wussten, wie die Werbung aussieht und wer Tante Clementine ist und irgendwie sowas, das wussten die alle und alle haben genauso darunter gelitten, als aus Reiter auf einmal Twix wurde und so weiter und so fort. Aber die Funktionsweise der Demokratie ist nicht selbsterklärend. Die Funktionsweise der repräsentativen Demokratie, was das eigentlich bedeutet. Viele haben aber geglaubt, das ist selbsterklärend. Und nun kam das Jahr 1990. Die Ostdeutschen wählten am 18. März das erste Mal frei. 75% sagten so schnell wie möglich die deutsche Einheit. Und ich sag das auch deshalb immer so selbstbewusst, weil ich was anderes gewählt habe. Ich war nicht für diesen schnellsten Weg, wie auch meine politischen FreundInnen nicht.
Der dritte Weg hieß es damals, oder?
Also wir waren eher für Artikel 146, Wiederherstellung.
Neue Verfassung.
Wiederherstellung der deutschen Einheit über den Weg einer Einberufung einer gesamtdeutschen verfassungsgebenden Versammlung mit einer gemeinsamen Verfassung. Was nur funktioniert hätte, wenn wir bereits auf Augenhöhe demokratisiert gewesen wären. So passierte etwas, was Jürgen Habermas in die Worte fasste, Wolfgang Schäuble hat mit sich selbst verhandelt. Die Sache super auf den Punkt gebracht. Und die Leute wollten so schnell wie möglich die D-Mark. Und die Leute haben irgendwie geglaubt, okay, ich will die D-Mark aber dann ändert sich nichts. Aber die D-Mark kam und mit der D-Mark kam eben nicht nur das Geld. Mit der D-Mark ist nicht nur alles von einer Sekunde zur anderen buchstäblich entwertet worden. Arbeit hatte einen anderen Stellenwert. Die Waren hatten einen anderen Stellenwert. Der ganze Weltmarkt für den Osten brach zusammen etc. etc. pp. Sondern um die Stabilität der D-Mark zu garantieren, brauchst du auch die entsprechenden Institutionen. Du brauchst das soziale Wirtschaftsrecht, Sozialrecht, Wirtschaftsrecht, alles dahinter. Und das kam auch von einer Sekunde zur anderen. Und das konnte nur funktionieren, wenn die Eliten, die wissen, wie diese Institutionen funktionieren, auch mitkommen. Das war die Stunde der sogenannten Aufbauhelfer, die Stunde der sogenannten Bush-Zulage. Das sagt das alles schon, was das für ein Prozess war.
Das ist ja auch, also die Erzählung ist ja auch, dass da die dritt- und viertklassigen Mitarbeiter der Westinstitutionen in den Osten gegangen sind, weil sie da dann tatsächlich nochmal eine unangemessen gute Karriere oder große Karriere sich erhoffen konnten. Ob sie gemacht haben, weiß ich gar nicht.
Ich glaube diese Erzählung nicht.
Okay.
man kann dieser Erzählung nur glauben, wenn man da fest davon überzeugt ist, dass in allen Institutionen immer nur die Besten an die Spitze kommen.
Ja, stimmt.
Und das ist Quatsch. Ja, das ist doch im Westen nicht so.
Nee.
Es kamen gute Leute und es kamen Luschen.
Ja.
Aber auch in Darmstadt oder Dortmund sitzen auch heute überall Luschen.
Ja.
Und es sitzen überall exzellente Leute.
Ja.
Und anders war das im Osten auch nicht. Das Problem war eher, dass für die kulturelle und mentale Einheit der deutschen Einheit, dass diese vielen zehntausenden Menschen in den ersten Jahren ausschließlich als Vorgesetzte kamen. Und das macht etwas mit der Gesellschaft. Und die kamen ja nicht nur als Sparkassendirektoren oder Verwaltungschefs, sondern die kamen eben auch als Professoren und fingen an, den Ostlern ihre Geschichte zu erklären. Viele fingen auch genau an zu erzählen, was sie gemacht hätten, wenn sie dort gelebt hätten. Und das war natürlich alles Sophie Scholz. Also durch die Bank weg. Außer Helmut Kohl, der sagte, er weiß nicht, er hätte sich vielleicht auch angepasst. Das fand ich sehr ehrlich von Kohl. Ansonsten waren das alles Sophie Scholz. Und das macht natürlich etwas mit einer Gesellschaft. Die ganzen Medien waren auf einmal westgeprägt. Die ganzen öffentlichen Erzählungen und in den Leitmedien der Bundesrepublik Deutschland kamen der Osten überhaupt nicht vor. Und wenn, dann so merkwürdig. Ja. Und das machte etwas mit den Demokratievorstellungen im Osten. Das ist der entscheidende Punkt. Nämlich, es ist dieses paternalistische Staatsverständnis fortgeschrieben worden. Und da war gar kein Platz mehr im Zuge dieser Transformation, im Zuge der vielen sozialen Herausforderungen, vor denen praktisch alle Familien standen, mit dramatischen Biografieverläufen, mit dramatischen Einbrüchen. Da war für Politik und für Freiheit und für das Hochleben keinen Platz, sondern das war gewissermaßen, das hing irgendwie so alles in der Luft, weil die Leute eben wirklich ganz andere Probleme hatten oder sie glaubten es zu haben. Und Demokratie muss man eben auch erlernen und man muss es erlernen wollen und dazu gehört auch, dass ich verlerne, nämlich dass ich das verlerne, was mir andere Leute beigebracht haben. Und wenn ich in einer jahrzehntelangen ideologischen Dauerbeschallung lebe, von der Wiege bis zur Bahre, da kann ich sagen, was ich will, da bleibt ganz viel an mir hängen.
Angeblich hat es doch keiner ernst genommen.
Genau.
Und angeblich gab es doch ein privates Denken und ein öffentliches Denken.
Genau, das wird immer so gern erzählt. Natürlich gab es das. Natürlich gab es auch dieses Nischenverhalten, ist ja gar keine Frage. Aber trotzdem, wenn dir Tag für Tag in der Schule, in den Medien, in der Armee, in der Universität, auf der Arbeit, überall außerhalb von Kirchenräumen, überall diese ideologische Propaganda eingetrichtert wird, da bleibt immer was hängen. Bei jedem. Und ich könnte dir kuriose Beispiele von berühmten, weltberühmten Leuten erzählen, bei denen ich im mehr oder weniger privaten Gespräch diese Versatzstücke dieser ideologischen Propaganda festgestellt habe.
Was sind das für Versatzstücke? Also was ist sogar bei dir hängen geblieben?
Jetzt kommt sozusagen der arrogante
Wilko.
Bei mir ist davon gar nichts hängen geblieben, aber aus einem Grund, der mich von den meisten Menschen im Osten unterscheidet. Und das vereint mich mit meinen politischen Freunden. Erstens, wir haben auch in der DDR das Regime als eine Diktatur wahrgenommen.
Ja.
Und wir haben alles hinterfragt. Nicht so radikal vielleicht, wie ich mir das im Nachhinein gerne gewünscht hätte. Schon gar nicht politisch so radikal auftreten, wie ich mir das im Nachhinein gerne gewünscht hätte. Aber wir haben uns mit den Theorien dieses Regimes auseinandergesetzt, abgesehen davon, dass viele meiner politischen Freunde ohnehin aus kirchlichen Kreisen kamen, wo sie sowieso immun dagegenüber waren. Und dann kommt aber der entscheidende Punkt hinzu. Und das ist natürlich mein Privileg. Ich habe seit 89, 90 nichts anderes mehr oder weniger getan, als mich mit der kommunistischen Diktatur ideologisch, politisch, historisch zu beschäftigen. Hab darüber geforscht, hab mich also unentwegt aktiv damit auseinandergesetzt und so auch die Dinge, die in meinem Kopf waren, überwunden.
Ja.
Hab sie intellektuell überwunden, nicht nur mental, nicht nur vom Gefühl her, sondern ich kann etwas dagegen halten. Und jetzt komme ich mal zu dem, also und ich komme gleich drauf zurück. Der Freiheitsschock setzte an der Stelle ein, als viele Menschen feststellten, ich muss mich um mich selbst kümmern. Ich muss mich in meine eigenen Angelegenheiten einmischen. Das macht niemand mehr für mich. Und das führt, wenn man aus so einer Bevormundung kommt, sehr schnell zu einer Überforderung. Das erste Mal, dass ich das gehört habe, wo das auch massenhaft im Osten diskutiert wurde und an einem Punkt, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Weil ich das nämlich auch als ein bisschen absurd finde und fand, aber das ist ein anderes Thema. Und zwar an dem Punkt, ja, damals hatten wir eine Sozialversicherung und jetzt muss ich mich auf einmal zwischen 500 und entscheiden. Wie soll ich mich da eigentlich entscheiden?
Und die Frage kann dir auch niemand aus dem Westen beantworten. Also,
genau. Ja. Deswegen sage ich ja, da bin ich ja ganz dabei, dass das total absurd ist. Ja. Ja. Und ich bin auch ein entschiedener Gegner von privater Krankenversicherung. Ja, ich bin hier freiwillig gesetzlich versichert, obwohl ich da viel mehr Geld zahle. Mhm. Aber weil ich dieses Solidarprinzip richtig und wichtig finde. Aber da habe ich das zum ersten Mal damals gehört, dass ich feststellte, okay, die Leute haben wirklich viele Millionen Menschen Probleme mit einer Entscheidung. Warum? Im Osten musstest du dich nicht entscheiden und wenn du dich aber mal entschieden hast, konnte das sehr schlimme Auswirkungen haben, nämlich das konnte dein ganzes weiteres Leben beeinflussen, weil im Osten wurde nie etwas vergessen.
Ja.
Was ja zum Wesensgehalt einer Demokratie gehört, dass man das vergessen wird.
Ja.
Dass man eine zweite, dritte, vierte Chance bekommt. So, und so eine Sachen, alltägliche Sachen, wo die Menschen sich wirklich entscheiden mussten und das dann verknüpft mit einer Politikwahrnehmung in den ganzen zum Beispiel Sozialprotesten der frühen 90er Jahre. Ja, nun kann ich demonstrieren, nun kann ich meine Meinung sagen, aber ändern tut sie auch nichts. Und dahinter steckt natürlich eben auch so eine Abwertung, weil sie nicht gelernt haben, dass man auch seinen Protest organisieren muss, dass man Mehrheiten finden muss, dass man das aushandeln muss. Und das hat
und
sich,
dass es vor allen Dingen lange dauert.
Lange.
Politik ist ein dickes Brett.
Absolut. Das ist eine Form der Demokratisierung, dass man eben nicht einfach sagt, ich entscheide und so wird's gemacht, sondern das nervt uns alle. Auch diese Hyperbürokratisierung, die nicht sein muss, das ist absurd, das muss auch verändert werden.
Ja.
Aber demokratische Entscheidungsfindungsprozesse sind nichts von heute auf morgen.
Ja.
Dahinter steckt nämlich eben auch die Idee der Kontinuität von Demokratie. Auch zum Beispiel, dass nicht durch jede Wahl alles sich grundlegend ändert.
Mhm.
Ja. Also dazu könnte man noch viel sagen. Und da begann das eigentlich, dass viele Menschen das nicht mehr... Also da sehr schnell in Abwehrhaltung ging, ja. Quatschbude kam auf einmal auf. Eine fast feststehende Redewendung über den Deutschen Bundestag, der wahrscheinlich in jedem DDR-Staatsbürgerkundeunterricht fiel als eine Abwertung. Und wenn man heute fragt, wo sind diese Versatzstücke geblieben, ja? Kaum noch jemand redet von Basis und Überbau, so eine marxistischen Grundbegriffe. Mhm. Andererseits hört man permanent die da oben, wir hier unten, okay. Ja. Kann man sagen, gut, dazu muss man kein Marxist sein. Da ist ja manchmal so, ja, was dran. Ist ja keine Frage, diese unfassbare soziale Ungerechtigkeit, die es in unserem Land gibt. Aber Friedensbegriff. Jeder Mensch will in Frieden leben. Und jeder Mensch glaubt, wenn man Frieden sagt, dass dann auch alle das Gleiche meinen.
Ja.
Das ist aber mitnichten so.
Ja.
Wenn du heute durch den Osten fährst, kannst du fragen, und DDR-Friedensstaat? Ich schätze mal, das ist jetzt, wir sitzen ja hier faktisch an meinem Kaffeeküchen, Keller, Dachtisch. Das ist jetzt sozusagen wirklich mein Gefühl. Und ich würde sagen, 90% der Menschen würden sagen, die DDR war ein Friedensstaat. Dann kommt, ja, wir, der nächste Propagandabegriff, du wirst von mir extrem selten dieses Wir, dieses kollektivistische Wir hören.
Es gibt einen Begriff, der ist mir aufgefallen, also ich habe Ende der 90er habe ich viel Zeit im Osten verbracht und auch eine Zeit lang in Leipzig gelebt. Mir ist aufgefallen, dass es gibt ein Wort, das heißt Mann. Und ich habe sehr oft gedacht, die reden, das ist ein ostdeutscher Begriff, Mann. Man müsste mal, man hat mal, da sieht man, das ist so, das kenne ich so nicht, weil ich aus einer Welt komme, in der ich das Problem bin. Ist das das, was du jetzt gerade meinst? Ist das?
Na, Mann ist noch also, was anderes.
Also, ich habe so ein
dieses Mann heißt, ich will das irgendwie delegieren. Irgendwer müsste das machen, aber nicht ich.
Es muss sich mal gekümmert werden, aber genau.
Und im Osten ich zu sagen, hieß immer egoistisch zu sein.
Wow.
Und irgendwie so, ja, man zum Beispiel auch im Osten Karriere zu machen, war was Egoistisches. Deswegen ist es eben nicht nur so, dass diese Unterrepräsentation nur etwas mit dem Westland zu tun haben, sehr viel. Aber es hat auch damit zu tun, dass das Karrieremachen im Osten negativ konnotiert war.
Selbst wenn die Enkel sich jetzt anschicken, Karriere zu machen,
da ist man dann
immer noch ein Großvater, der die Nase rümpft.
Da sind die Menschen dann in der Regel stolz drauf, aber eben beim eigenen Enkel, schon beim Nachbar, naja, passt sich da bloß an. So, ja. Aber dieses Wir ist nochmal was anderes. Das ist ja dieser Kollektivismus-Wahn. Wir, alles so, ja. Und ich halte mal gegen, ich war nie Teil von eurem Wir.
Ja.
Ich habe diesen Kollektivismus, so wie meine politischen Freunde, immer abgelehnt. Wir hatten zwar auch unser Wir, aber das war eine Kleingruppe, das war eine Gemeinschaft.
Kannte man sich.
Naja. Deswegen benutze ich den Begriff Gemeinschaft.
Ja,
eine
ja.
Gesellschaft besteht aus vielen Gemeinschaften.
Ja.
Im Osten wollten sie eine große Gemeinschaft schmieden. Ein großer Verein, wo alle sozusagen, also, und wer da nicht mitmachen wollte, wurde gebannt. Und zwar nicht nur vom Staat, der diese Gemeinschaft schmieden wollte, sondern auch von den Nachbarn. Ich war nicht sauer, wenn der ABV oder Polizist oder wenn der Stasi-Typ oder der
ABV Partei, ist der Abschnittsbevollmächtigte, ist dieser Uniformierte, der um die Häuser streift.
Ne? Ja, das, was heute so eine Art Kontaktbereich
ist. Kontaktbereich, genau so.
Aber, oder der SED-Funktionär oder der FDJ-Funktionär, Stasi-Typ oder wer auch immer. Ich war nicht überrascht, wenn die mich drangsalierten.
Ja.
Das erwarte ich von einer Diktatur.
Ja.
Das eigentliche Problem waren die Nachbarn, die Arbeitskollegen, die Leute auf der Straße, die sagten, halt doch mal die Fresse, du störst, du machst uns allen das Leben sozusagen schwer. Ich mach das Leben schwer, weil ich meine Meinung sage. Ja. Nicht der Staat macht es ihnen schwer. Diese Reinigungsprozesse, diese Säuberungsprozesse, die gab es auf allen Ebenen. Der soziale Druck, der gewissermaßen aus dem Umfeld kam, in dem man sich bewegt hat.
Aber es hat doch trotzdem, das ist zumindest meine Wahrnehmung, es hat doch trotzdem jeder versucht, irgendwie wegzutauchen und trotzdem sein Ding zu machen, oder nicht?
Ob das nun jeder versuchte, selber dahingestellt, natürlich haben das viele gemacht, weil das ja viele auch abgelehnt haben. Aber das ist eben so diese Grunderzählung. Das ändert ja aber nichts gewissermaßen an den Prägungen, die man davon trägt. Das ändert ja auch, ehrlich gesagt, nichts daran, dass heute gewissermaßen oder schon seit 1990, die sich dann in irgendwelchen anderen Konstellationen treffen, um nun was auch immer auszuleben. Für die Gesellschaft ist das ja eher fatal, wenn alle so abdecken. Und dieser Kollektivismus, der ist eben in den Köpfen der Menschen drin geblieben. Diese Wir-Erzählung, die Uwe Jonsson.
Wir Ostdeutschen, was ja eigentlich völliger Quatsch ist. Also
Uwe Jonsson, in meinem Buch gibt's ein Kapitel, das heißt Uwe Jonssons Kinder.
Ja.
Und Uwe Jonsson hat 1970 einen sehr, sehr klarsichtigen Essay geschrieben, den ich dort sehr breit zitiere. Und da untersucht Uwe Jonsson die Menschen, die von der DDR in die Bundesrepublik geflüchtet sind, abgehauen sind aus den 60er Jahren. Also das sind alles Leute, die mit dem System irgendwie kollidiert sind. Das ist so. Und da sagt er, die kommen ja alle an wie kleine Kinder. Die reden über die DDR wie über ihre Familie. Die sind traurig, dass sie sie verstoßen hat. Sie wollen von ihr anerkannt werden. Sie arbeiten sich unentwegt an ihr weiter ab, als wenn es ein Teil ihrer Identität wäre. Mhm. Und er sagt, die Menschen wollten weg, aber sie wollten nie ankommen. Sie betteln immer noch um Vergebung. Und er endet sogar diesen Essay 1970 mit den Worten, sie möchten gerne die DDR zurückhaben, aber gerne mit einem Spiegel-Abonnement. Und er sagt, der schreibt 1970 etwas, was praktisch nach 1990 millionenfach passiert. Und das ist im Prinzip auch nichts Überraschendes. Migration heißt eben noch lange nicht, nur weil Menschen weggehen wollen oder müssen, dass sie ankommen wollen oder sollen. Und das verstehen natürlich oft auch die Menschen, die dort schon sind, überhaupt nicht. Und dann passieren große Anpassungsstrategien und so weiter. Aber ich würde jetzt gerne nochmal auf das Wir, also da zurückkommen, auf diese Propaganda-Versatzstücke. Also eins ist dieses im Wir-Denken, im Wir-Reden, wir sind anders, was auch dazu führt, dass Leute wie zum Beispiel Joachim Gauck, wie Angela Merkel, wie viele andere, auch wie ich, als Verräter gebrandmarkt werden von Ostdeutschen. Aha. Das kann man in sozialen Foren nachlesen. Das wurde Gauck und Merkel.
Weil du keiner mehr von uns bist.
Genau. Du bist keiner von uns. Du hast uns verraten.
Ja.
Ja, und da muss man sagen, ja, was denn? Ich hörte doch nie zu euch. Wie kann ich euch verraten haben? Ja, was soll der Quatsch? Aber das ist in diesen Milieus, und das ist nebenbei gesagt im AfD- und BSW-Milieu besonders stark ausgeprägt, nach wie vor extrem vital.
Und das heißt, es gibt tatsächlich ein Wir-Gefühl zwischen irgendwem aus dem Thüringer Wald und irgendwem von der Ostsee?
Naja, das ist ja irgendwie nur imaginiert, das wissen wir ja nicht. Die treffen sich ja in aller Regel ja nicht.
Ja,
ja, aber die tun so.
Ja. Ja.
Und viele jedenfalls tun so. Es gibt natürlich viele, die das nicht machen, aber es gibt viele, die genauso das tun. Und wenn man, ich meine, schau dir das an, wenn irgendwelche ostdeutschen Fußballvereine in der zweiten oder dritten Bundesliga spielen, was sich da auf den Rängen abspielt, wenn da tausende und abertausende junge Leute fast in militärischen Formationen organisiert stampfen und hin und her laufen und immer rufen, Ost, Ost, Ostdeutschland, Ost, Ost, Ostdeutschland. Und zwar in einer Militanz, dass mir also wirklich Angst und Bange wird. Und das ist nicht nur ein Phänomen auf Fußballplätzen. Da ist man ja sowieso auch im Westen, war man immer merkwürdige Dinge gewöhnt. Und vieles ist Gott sei Dank überwunden, jedenfalls aktuell. Das findet aber auch in Dorfclubs statt und so weiter. Ja. Und da wird irgendwie, das ist alles dann auch diese komische Wir-Kultur, die ja auch abgrenzen will. Und die will eben nicht nur gegen den Westen abgrenzen, sondern die will überhaupt gegen alle, die nicht dazu zählen, gegen People of Color, gegen Menschen mit anderer Religion und so weiter abgrenzen. Das ist ganz schlimm und das ist vor allen Dingen dort besonders militant, wo das andere gar nicht existiert.
Ja.
Ja, diese Bedrohungsängste, die da existieren, die sind natürlich im hohen Maße auch ziemlich irrational. Und jetzt komme ich sozusagen auf den anderen Punkt, wo bei dem man sehr gut nachvollziehen kann, wie diese kommunistische Ideologie fortwirkt. Und das wird wahrscheinlich auch viele Westler überraschen, das ist nämlich der Friedensbegriff. Ich habe ja vorhin schon gesagt, jeder Mensch von uns stellt sich hin, ja, ich will Frieden, ich will für die ganze Welt Frieden. Und jetzt geht's aber darum, was eigentlich für ein Frieden? Und da war ich ja dabei, wenn du heute durch Ostdeutschland gehst und die Leute fragst, wie war das in der DDR? War die DDR ein Friedensstaat? Werden die, ich würde mal sagen, 90% der Menschen sagen ja. Und dann kommen die, ja, wir haben doch keinen Krieg geführt. Dann wird man sagen, aber die Bundesrepublik hat auch keinen Krieg geführt. Ja, aber die sind in der NATO gewesen? Wird man sagen, ja, die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Dass ich nicht lache, USA?
Irak 2003.
Naja, kommt dann immer. Ne, auch davor, Grenada
und
so. Da kennen die sich auf einmal ganz gut aus, weil sie das nämlich im Staatsbürgerkundeunterricht und sonst was super erlernt haben. Und dann, da muss man dann, okay, USA, kein Mensch stellt sich hin und sagt, die USA ist irgendwie die größte humanitäre Weltmacht, die es in der Geschichte je gegeben hat. Das weiß jeder, dass da viel Scheiße passiert ist. Aber der Warschauer Vertrag war doch jetzt auch nicht so ein Friedensbündnis. Wieso? Naja, Prager Frühling, Ungarische Revolution, Einsatz in Syrien in den 70er Jahren, Afghanistan, da fällt mir noch eine ganze Menge mehr ein. Und dann sage ich, naja, aber lassen wir das mal außen vor. Für mich ist die NATO ein Verteidigungsbündnis gewesen und der Warschauer Vertrag war sozusagen eine Reaktion darauf. Und wie wir wissen, gab es dort Angriffspläne, die die NATO nicht hat. Das will im Osten auch keiner hören, obwohl diese Angriffspläne aus dem Jahr 72 eigentlich jedermann bekannt sein könnte. Und dann sage ich, naja, wisst ihr, ein Land, was seine Gesellschaft präventiv einmauert, ist ein höchst kriegerisches Land, weil es führt einen alltäglichen Krieg gegen die eigene Gesellschaft. Da ist nichts mit Frieden. Den Frieden verwechselt ihr mit Friedhofsruhe. So wie du in die Nähe dieser Mauer kommst, bist du abgeschossen worden wie so ein Kanickel. Und dann wird der sagen, das wusste doch jeder. Ich sage, naja, wir reden gerade nicht darüber, was jemand weiß, sondern wir reden darüber, ob dieses System friedlich oder kriegerisch war. Und es war nicht nur die DDR. An den gesamten Ostblockgrenzen herrschte überall dieses Terrorgrenzregime. Dann kommen irgendwie noch andere Sachen, wie zum Beispiel Mexiko, USA. Da muss man sagen, ja, das ist nicht toll. Nur ihr verwechselt eins, da wollen Leute rein und werden umgebracht. Hier wollen Leute raus und werden erschossen.
Ja, und außerdem macht das eine das andere nicht besser. Also
Exakt. Und dann könnte man sagen, die DDR war militarisiert in einem Maße im Alltag wie kein anderes Land in Europa in den 70er und 80er Jahren. Das Denken war militarisiert, der Unterricht war militarisiert, der Sport war militarisiert. Uniform, Uniform, Uniform. Jeder Pionier musste eine Uniform tragen. Jeder FDJler hatte eine Uniform zu tragen. Alle hatten irgendwelchen Einheitsgruß zu machen. Ich könnte sozusagen den ganzen Abend damit füllen, was das alles bedeutet. Also hört mir auf mit diesem Friedensstaat DDR. Und jetzt abstrahieren wir davon aber mal und jetzt kommt das, was fortwirkt. Was ist da eigentlich für ein Friedensbegriff propagiert worden? Und der hat eine alte Tradition. Das ist nämlich ein Friedensbegriff der kommunistischen Internationale, ein Begriff, den Stalin letztendlich definierte und der nie gebrochen wurde. Und der lautete ganz simpel, und das ist etwas, was wir tagtäglich von Sarah Wagenknecht hören oder von ihren Freunden von der AfD. Den Frieden kann nur ein friedliches System garantieren, der Kommunismus, der Sozialismus, weil er diese Interessen, kriegerischen Interessen nicht hat, während der Kapitalismus, die USA, die Bundesrepublik, per se kriegerisch sind, weil ihre Kapitalinteressen kriegerisch sind. Und deswegen sind sie zum Beispiel auch daran schuld, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Das ist das Denken, was dahinter steht.
Ich schaffe das nicht, so zu denken.
Na, niemand,
merke ich gerade. Ich schaffe das.
Kein normaler Mensch kann
also
so denken.
Also ich bin in der Lage, wie ein Nazi zu denken.
Ja? Oh Gott.
Ich kann
raus
das.
Hier. Hau ab.
Nein, ich kann das. Ich kann mein Gehirn dahin justieren, zu sagen, okay, ich kann jetzt denken wie ein Nazi. Ich kann mir jetzt Nazi-Parolen aussehen. Aber ich bin nicht in der Lage, diese intellektuelle Volte zu schlagen. Weil der Kapitalismus so expansiv ist, muss Russland expandieren.
Die sagen ja nicht, Russland expandiert, sondern die sagen ja, Russland führt eine Verteidigungsschlacht. Das ist der Punkt. Und jedes Kind im Kommunismus hat gelernt, dass es gerechte Kriege gibt, dass es gerechte Verteidigungskriege gibt, die vielleicht wie ein Angriffskrieg aussehen, aber eigentlich nur die Sache nach vorne verteidigen. Und diese Argumentationsfigur, die Wagenknecht unentwegt bringt, sie fordert jeden Tag aufs neue Verhandlungen, sie fordert alles Mögliche. Sie hat noch nicht ein einziges Mal etwas von Putin gefordert. Sie fordert immer nur von dem faschistischen Regime in der Ukraine und von den quasi-faschistischen Regimen der USA und der NATO und der Bundesrepublik irgendwas, aber von den Verursachern noch nie. Noch nicht einmal. Und da kann man sagen, was ich ja auch sage. Okay, Frau Putinova agiert eben sozusagen als Außenamtssprecherin des Regimes. Aber die Wahrheit ist, das braucht sie gar nicht. Sie braucht gar nicht die Legitimität Moskaus. Die muss sich mit denen nicht abstimmen. Die verachtet vielleicht sogar vieles dort. Die mag vielleicht auch den Putin gar nicht. Kann mir alles vorstellen. Aber was sie mag, ist die autoritäre Staatsverfassung in Russland, wo man durchhalten kann. Und wo sie sich treffen, ist in der Ursachenfindung. Und für alles, was irgendwie passiert auf der Welt, ist prinzipiell der Westen schuld, weil der Kapitalismus schuld ist. Und deswegen ist es auch eine große Chimäre und ein großes Märchen anzunehmen, dass Frau Wagenknecht keine Kommunistin mehr ist. Weil da hat sie nie abgeschworen. Sie hat nie von der kommunistischen Plattform sich distanziert. Sie hat das jetzt besser getarnt, weil sie jetzt durch westdeutsche Theater fährt und aus Goethe vorliest und die Leute ganz bezuckert sind, die bürgerlichen Nasen, dass eine Kommunistin mit Messer und Gabel essen kann. Ja, und da hat die sie alle so ein bisschen besänftigt und dann hat sie so einen neuen Ton getroffen. Die Wahrheit ist, dass sie eine leninistische Ideologin und Demagogin immer war und auch geblieben ist. Und das zeigt sich eben ganz knallhart an der Auseinandersetzung um den Kampf um die freie Ukraine, wie man das deutet und mit welchem Friedensbegriff man hier arbeitet. Und das ist etwas, was viele Menschen Osten mit ihr teilen, weil um das zu verstehen, was ich eigentlich für eine Friedensvorstellung anhänge, dazu muss ich das auch ideologisch und theoretisch mal durchdacht haben. Und das schafft man in der Regel nicht allein. Und heute haben wir eine Situation, und das gibt ja mittlerweile, ist glaube ich mehrheitsfähig in der jungen Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Russland angreifen würde, würde ich nicht kämpfen. Es lohnt sich nicht zu kämpfen. Wir führen ja gerade so eine Debatte. Mich hat das schon erschüttert. Ich verstehe, dass ja, das
jeden... Vor ein paar Wochen einen Artikel in der Zeit.
Ja, dann gab es einen Gegenartikel, jetzt gibt es wieder einen Artikel.
Achso, okay, ich habe es dann gar nicht weiter verfolgt. Okay.
Und ich verstehe jeden einzelnen Menschen, dass er überleben will. Ich verstehe jeden einzelnen, aber ich verstehe nicht, dass man so etwas gewissermaßen öffentlich verbindet. Und in der Zeit hat die Autoren da gesagt, ich will deshalb dieses System nicht verteidigen, weil es nicht
würdig letztlich ist.
Verteidigungswürdig ist. Weil man hat hier einen Stundenlohn, der ist unerträglich und so weiter und so fort. Und da war ich schon erschüttert, dass ich dachte, okay, also wenn das eine Mehrheitsmeinung wäre, dann muss man vielleicht auch wirklich darüber nachdenken, na gut, wenn die Mehrheit das nicht will, dann muss man eben in die Diktatur marschieren. Ich meine, so eine Tatsache muss man ja auch ins Auge fassen. Und diese ganze Friedensdebatte, die Wagenknecht eben auch so stark gemacht hat, das ist ja ein zentraler Punkt.
Stimmt, es
warum sie überhaupt so groß geworden ist.
Auf den Plakaten ja auch.
Und das hängt ganz stark damit zusammen. Und ich meine, sie zieht in einen Landtagswahlkampf in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen und sagt, wer für die Stationierung von amerikanischen Verteidigungswaffen ist und wer für die weitere militärische Unterstützung der Ukraine ist, mit dem kann sie nicht koalieren. Im Landtagswahlkampf, wo die meisten Menschen wissen, das ist keine Landesangelegenheit, sondern das ist Bundesangelegenheit. Aber das zieht natürlich extrem. In jeder Wahlkampfrede sagt sie, wer uns wählt, wählt den Frieden. Und das ist nochmal, das war der Ausgangspunkt, eine zentrale kommunistische Propagandafigur, die eben nach wie vor verfängt. Und ich formuliere die Gegenposition. Für alle Leute, die mich gerade nicht sehen, Kowalczuk greift sein neues Buch und da hinten steht drauf, als Werbeslogan, jedenfalls auf der ersten Auflage, bei der zweiten wird sich das ändern, ohne Freiheit ist alles nichts, ohne Freiheit keinen Frieden. Und davon bin ich fest überzeugt, das ist eben auch meine Erfahrung aus der Diktatur, diese Friedhofsstille war kein Frieden, sondern es war der Krieg gegen die eigene Gesellschaft. Und wir sehen, wo die Russen hinkommen, in die besetzten Gebiete, und das ist nicht erst in der Ukraine so, das war immer schon so, herrscht kein Frieden, herrscht Krieg, Terror, Tyrannei.
Ilko Sascha Kowalczuk, vielen Dank mal wieder.
Ja, wir machen Mund wieder zu.
Ist nicht tot.